Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. In Polen sind seit letzten Mittwoch Abtreibungen de facto verboten. Tausende demonstrieren seitdem Tag für Tag dagegen. Und wie die neue Regelung zustande kam, das ist auch sehr fragwürdig. Ob die Demonstrationen der Regierung gefährlich werden könnten, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Großbritannien. Bürger aus Hongkong können jetzt ohne weiteres ein Visum für die Insel bekommen, was zu einem Exodus aus der ehemaligen Kronkolonie führen könnte. Und es geht auf die Kanaren, die zum neuen Flüchtlingshotspot der EU geworden sind. Abtreibungen verstoßen in Polen gegen die Verfassung, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das hat jedenfalls das von der PiS-Regierung kontrollierte Verfassungsgericht vor 3 Monaten entschieden. Hunderttausende haben daraufhin wochenlang gegen das Urteil protestiert. Und erstmal auch mit Erfolg. Die nationalpopulistische Regierung hat sich nämlich entschieden, das Urteil erstmal nicht zu veröffentlichen. Es war damit nicht in Kraft getreten. Letzten Mittwoch ist es allerdings überraschend doch noch veröffentlicht worden. Seitdem gehen die Menschen wieder auf die Straße und es kommen auch immer mehr Zweifel auf, ob das Urteil überhaupt auf legalem Weg zustande gekommen ist. Sogar ein von der nationalkonservativen Regierung eingesetzter Verfassungsrichter kritisiert das Abtreibungsverbot. Über all das möchte ich mit unserem Polen-Korrespondenten Florian Kellermann sprechen. Herr Kellermann, was genau sind denn die Kritikpunkte des Verfassungsrichters?
Ja, das ist der Richter Jarosław Rembak und er hat die Art kritisiert, wie die schriftliche Begründung des Urteils jetzt zustande gekommen ist. Und zwar sei die ihm als Richter einfach zur Unterschrift vorgelegt worden, ohne dass es darüber eine Diskussion gegeben hätte unter den Richtern. Das sieht er für nicht rechtmäßig an. Und er beschwert sich jetzt eben auch genau darüber, dass diese Begründung, die schriftliche, abweicht von der mündlichen Begründung, die es im Oktober gab. Insbesondere ist es ja so, dass diese schriftliche Begründung des Urteils ein bisschen aufweicht. Denn da steht jetzt eben drin, dass ja tatsächlich, also der Abbruch von Schwangerschaften wegen Missbildungen des Fötuses sind verfassungswidrig. Allerdings gibt es ja eben noch einen anderen Paragraphen, der sagt, wenn die Gesundheit der Mutter wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, dann darf eben trotzdem die Schwangerschaft noch abgebrochen werden. Und es könnte ja sein, dass eben eine Missbildung des Fötus erhebliche Folgen für die psychische Gesundheit der Mutter habe. Und das passt also Rembak nicht, der ein klarer Abtreibungsgegner auch selber ist.
Es gibt ja noch viel grundsätzlichere Kritik an dem Urteil. Worin besteht die?
Ja, viele Kritiker der PiS sagen, dass es im Moment eigentlich gar kein rechtmäßiges Verfassungsgericht gibt, dass eben einige der Richter nicht den Regeln entsprechend vom Parlament gewählt wurden und auch die Vorsitzende nicht rechtmäßig in ihr Amt gewählt worden sei. Deshalb sei das gar kein Urteil gewesen, was da jetzt gefällt worden ist, sondern quasi nur eine Meinung von einigen Juristen. Dieses Urteil habe eigentlich gar keine Rechtskraft, meinen Kritiker.
Warum hat sich die Regierung denn jetzt überhaupt entschieden, das Urteil doch noch zu veröffentlichen, 3 Monate nachdem es gefällt wurde?
Ja, ich denke, da kommen mindestens 2 Faktoren zusammen, dass es gerade jetzt passiert ist. Einerseits hat sich die Stimmung wieder ein bisschen beruhigt nach dem Urteil. Und andererseits ist es immer noch Winter und da hat man wohl die Hoffnung, dass die Proteste jetzt nicht so groß ausfallen würden, als wenn man das Urteil in 2 oder 3 Monaten veröffentlicht hätte. Gar nicht veröffentlichen konnte man es ja auch nicht, denn das wäre ja dann ein klarer Sieg der Protestbewegung gewesen. Und so schien der Zeitpunkt jetzt wohl als der günstigste für die PiS-Regierung.
Ist diese Taktik denn aufgegangen? Also sind die Proteste weniger massiv als noch im Herbst?
Ja, allerdings. Also die Stimmung hat sich tatsächlich ein bisschen beruhigt. Die Proteste finden zwar noch im ganzen Land statt oder wieder jetzt im ganzen Land statt und auch in kleineren Städten. Aber im Oktober waren es allein in Warschau, in der Hauptstadt, rund 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Zahl, die wurde jetzt und wird bisher zumindest nicht annähernd erreicht.
Wie ist denn die Stimmung unter den Demonstrierenden? Hat das jetzt Wut entfacht, diese Veröffentlichung, oder sind die einfach nur noch desillusioniert über die Situation im Land?
Ja, sie hat Wut entfacht. Die Stimmung ist noch mal deutlich radikaler als im Oktober und im November. Das sind jetzt Demonstrationen ganz klar für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, für eine Abtreibung auf Wunsch, wie es zugespitzt heißt bei den Demonstranten. Das sind auch klar Demonstrationen, die gegen die Regierung der Peace gerichtet sind. Das heißt, diese Peace-Regierung eigentlich auch stürzen wollen. Das sieht man daran, wie die Proteste verlaufen. Die Protestierenden sind schon auf das Gelände des Verfassungsgerichts eingedrungen in der vergangenen Woche. Und es ist auch jetzt auch gar keine Frage mehr, ob man dann vom Zentrum, wenn man sich da trifft, vor das Wohnhaus des Peace-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski zieht im Zuge der Demonstration. Das ist jetzt praktisch schon eine Selbstverständlichkeit, dass dort eigentlich dann auch der wesentliche Teil stattfindet. Das alles gab es auch schon im Oktober, aber da gab es eben auch die vielen anderen Demonstrantinnen, denen es nur um dieses Urteil ging, dass das eben nicht in Ordnung ist. Aber jetzt nicht darum, dass man eben ein liberales Abtreibungsrecht einführen muss.
Wie breit ist denn diese Bewegung? Wird sie auch von der Opposition mitgetragen?
Ja, sie wird grundsätzlich schon von großen Teilen der Opposition mitgetragen. Der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski hat sich auch wieder bei den Protesten gezeigt und auch viele andere Abgeordnete der Opposition. Trotzdem ist die Haltung der Opposition eigentlich nur bei der linken Partei wirklich ganz klar, denn die wollen ein liberales Abtreibungsrecht, das heißt eine Art von Fristenlösung, wo man eben bis zur 12. Woche die Schwangerschaft abbrechen kann. Aber in der größten Oppositionspartei, der rechtsliberalen Bürgerplattform, das ist die Partei des Bürgermeisters von Warschau, Trzaskowski, da gibt es verschiedene Stimmen. Da gibt es Anhänger so einer Fristenlösung, aber es gibt eben auch viele, die sagen, nein, wir wollen zu diesem sogenannten Abtreibungskompromiss zurückkehren, zu dem Stand, den es eben vor dem Urteil des Verfassungsgerichts gab. Und manche Politiker fordern auch, dass man eine Volksabstimmung über diese ganze Frage abhalten sollte.
Bei der ersten Protestwelle im Oktober wurde ja häufig gemutmaßt, dass dieser Kampf um das Abtreibungsgesetz auch einen politischen Wandel auslösen könnte. Also ist das eingetreten? Hat die Peace-Regierung in der Bevölkerung insgesamt an Rückhalt verloren?
Sie hat einen Rückhalt verloren. Das zeigen Umfragen jetzt seit Monaten, dass sie weniger Anhänger hat. Die Peace würde bei Wahlen im Moment wohl immer noch stärkste Kraft werden im Parlament, aber sie würde nicht mehr die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommen. Das kann man zum Teil auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts tatsächlich auch zurückführen, weil eben eine große Mehrheit der Polinnen und Polen kein schärferes Abtreibungsrecht wollte. Aber ich würde nicht sagen, dass die Zahlen so eindeutig sind, dass man daraus schon einen politischen Wandel ablesen kann, dass man den schon am Horizont sehen könnte. Das ist eben noch kein echter Einbruch für die Peace. Ich glaube, sie kann, wenn sie sich anstrengt und wenn die Opposition sich nicht anstrengt und so schwach bleibt beziehungsweise unklar bleibt in verschiedenen Fragen, dann kann sie sich aus diesem Umfragetief durchaus wieder herausarbeiten.
In Polen demonstrieren Tausende gegen das Abtreibungsverbot. Ob die Bewegung einen politischen Wandel auslösen könnte, das habe ich mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau besprochen. Das immer stärker von der chinesischen Führung kontrollierte Hongkong könnte bald eine massive Auswanderungswelle erleben, und zwar Richtung Großbritannien. Seit gestern gelten für einen Großteil der Bürger der ehemaligen britischen Kronkolonie nämlich vereinfachte Visa-Regeln für die Inseln. Jeder Hongkonger, der vor der Rückgabe von Hongkong an China zur Welt kam, der kann jetzt 5 Jahre lang in Großbritannien leben und arbeiten. Und danach stehen einer kompletten Einbürgerung auch nichts mehr im Weg. Die britische Regierung, die reagiert mit den neuen Visa-Regeln auf das Sicherheitsgesetz, mit dem China die Freiheitsrechte aushebelt. Nun gibt's also einen Ausweg in die Freiheit. Wie viele Hongkonger den nutzen könnten, darüber berichtet Christine Heuer aus London.
Boris Johnson reagierte umgehend. Am Tag, nachdem China das sogenannte Sicherheitsgesetz verabschiedet hatte, versprach der britische Premier im Unterhaus, den Hongkong-Chinesen die Tür ins Königreich zu öffnen.
We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status.
Wir haben von Anfang an klargestellt, wenn China diesen Weg verfolgt, dann öffnen wir für alle mit einem British National Overseas Pass eine neue Route zu uns. Und genau das machen wir jetzt.
to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now.
Jeder vor 1997 geborene Hongkong-Chinese und seine engen Angehörigen haben Anspruch auf den britischen Überseepass. 1997 war das Jahr, in dem Großbritannien die ehemalige Kronkolonie an China zurückgab. Unter der Prämisse »Ein Land, zwei Systeme« wurde den Menschen damals versprochen, dass sie ihre Freiheitsrechte und Autonomie noch lange behalten würden. Peking unterwanderte die Verabredung, zuletzt griff es hart gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone durch. Am 30. Juni letzten Jahres gipfelte das in dem neuen Sicherheitsgesetz, das de facto jede politische Verfolgung legitimiert. Daher Boris Johnsons Einladung vom 1. Juli, der schon jetzt 7.000 Hongkong-Chinesen gefolgt sind. Einer von ihnen ist Gavin Mok, der vor 3 Monaten mit seiner Frau Lydia ins britische Exeter ausgewandert ist.
I would like to share my experience to let them know, it's the time to leave.
Ich möchte meine Erfahrung mit denen teilen, die noch in Hongkong sind. Jetzt ist die Zeit zu gehen. Zögert nicht, verpasst nicht diese Gelegenheit. Die britische Regierung bietet uns die einmalige Chance, zu entkommen.
Don't miss the chance. This time, UK government have given us the best solution to escape.
In Hongkong lebten Chinesen viele Jahre lang mit Freiheitsrechten nach demokratischen Standards. Die wenigsten können sich ein Leben ohne das vorstellen. Connie Chan und ihr Mann Winston leben mit ihrem 9-jährigen Sohn erst seit kurzem in Ostengland. Die Entscheidung, Hongkong zu verlassen, trafen sie während der Demokratieproteste im Juli 2019, genau an dem Abend, an dem ein maskierter Mob in einer Metrostation wahllos Menschen krankenhausreif schlug und die Polizei nicht einschritt.
We literally decided like overnight, like that. Okay, I think it's better that we leave.
Wir haben buchstäblich über Nacht beschlossen zu gehen. Wir haben gesehen, dass die Dinge in Hongkong sich zum Schlechteren wenden. Wir hatten Angst um unser Kind und seine Zukunft. Was, wenn er in Hongkong aufwächst, in dieser Umgebung?
What if he carried on living in Hong Kong in this environment?
Connie, Winston und 1000 weitere Hongkong-Chinesen wollten das lieber nicht erleben. Mit ihrem britischen Überseepass sind sie nach Großbritannien eingereist. Ab heute können sie einen Aufenthalt für bis zu 5 Jahren beantragen, Arbeitsgenehmigung inklusive. Danach können sie sich um die britische Staatsangehörigkeit bewerben. Fast 5,5 Millionen Hongkong-Chinesen besitzen den Pass in die Freiheit oder haben Anspruch darauf. London rechnet damit, dass binnen 5 Jahren weit mehr als 300.000 von ihnen nach Großbritannien kommen möchten. Aber wird Peking sie gehen lassen? Das sei die große Frage, sagt Julian Chan von der Interessenvertretung Hongkongers in Britain.
That's the big question, of course, because China has been responding by announcing that it is no longer regarding the British National Overseas Passport as a valid travel document.
Die chinesische Regierung hat erklärt, den britischen Überseepass nicht mehr als Reisedokument anzuerkennen. Und das könnte erst der Anfang sein. Sie könnten Leute mit dem Pass von öffentlichen Funktionen ausschließen, ihr Wahlrecht einschränken, die Kapitalabwanderung kontrollieren, ihre Bewegungsfreiheit beschneiden. Wir müssen abwarten, wie schwierig es wird, das Land zu verlassen. Peking ist wütend auf London. Es wirft England Einmischung in die inneren Angelegenheiten vor und, Zitat, Kolonialmentalität. Auf die britische Geschichte bezieht sich in seiner Replik auch Boris Johnson. Seine Politik der offenen Tür trage den historischen Verbindungen Rechnung und der Freundschaft mit den Menschen in Hongkong.
Großbritannien reagiert auf die Einschränkung der Freiheitsrechte in Hongkong mit einem Einreiseprogramm. Christine Heuer berichtete. Weil es für Flüchtlinge und Migranten inzwischen kaum noch möglich ist, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, steuern immer mehr die Kanaren an über die gefährliche Atlantikroute. Letztes Jahr kamen 23.000 Menschen auf die spanischen Urlaubsinseln. In den ersten Wochen dieses Jahres waren es 2.000. Die Behörden auf den Kanaren sind mit der Situation völlig überfordert, haben die Flüchtlinge erst sich selbst überlassen, einige dann in leerstehenden Hotels untergebracht, die wegen Corona ja eh leer stehen. Was eine eine Übergangslösung sein sollte, das wird langsam zu einem Dauerzustand, denn die neuen Flüchtlingslager, die werden nicht fertig. Bei den Inselbewohnern wächst der Unmut. Sie haben Angst, dass ihre Insel ein zweites Lesbos werden könnte. Oliver Neuroth.
Das Waikiki ist weiterhin eines der Hotels mit besonderen Gästen auf Gran Canaria. Seit 2,5 Monaten wohnen Migranten in dem 3-Sterne-Haus in Playa del Inglés, der Touristenhochburg im Süden der Insel. Wegen der Urlauberflaute sind nun junge Männer aus dem Senegal, aus Mali oder aus Marokko auf den Straßen und am Strand unterwegs. Für Tom Smulders ist klar, die Migranten müssen in andere Quartiere umziehen. Der Niederländer ist Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes FED.
Wir sind nicht bereit, dass unsere touristischen Anlagen ein Dauerort wird für diese Leute. Und deswegen haben wir ein Ultimatum gestellt an die spanischen Behörden bis halb Februar. Aber dann müssen die Leute, die jetzt noch in touristischen Anlagen sind, in offizielle Unterkommen verbleiben von spanisch-europäischen Behörden.
Zwischenzeitlich waren rund 8000 Migranten in Hotels auf Gran Canaria untergebracht. Die Kosten hat der spanische Staat übernommen. Ein gutes Geschäft für einige Hoteliers, mit dem sie die Corona-Krise immerhin ein Stück weit durchstehen konnten. Doch die ausgehandelten Preise hätten deutlich unter den normalen Zimmertarifen gelegen, stellt Tom Smulders klar. Geplant war, dass die Afrikaner schon Ende Dezember umquartiert werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die neuen Unterkünfte aber noch nicht fertig. Eine davon ist die Zeltstadt Canarias Cincuenta auf einem Militärgelände in der Inselhauptstadt Las Palmas. Inzwischen leben dort rund 450 Migranten. Ausgebaut werden soll sie auf 1300 Plätze. Doch das Projekt steht in der Kritik. Die Siedlung liegt im Viertel La Isleta, das als sozialer Brennpunkt gilt. In den vergangenen Wochen gab es einzelne Übergriffe zwischen Einheimischen und Migranten. Steine und Gummigeschosse flogen auf das Gelände von Canarias Cincuenta. Migranten berichten von Gewaltandrohungen und Prügelattacken. Arcadio Díaz Tejera ist Richter in Las Palmas.
Los pobres han encontrado en los olvidados.
Die Ärmsten haben in den Zuwanderern einen Sündenbock gefunden für all ihre aufgestaute Wut. Sei es Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Lage wegen der Pandemie, die Angst vor der Zukunft und so weiter. Chema Santana hatte schon befürchtet, dass es so weit kommen würde. Er engagiert sich bei der halbstaatlichen Flüchtlingsorganisation CEAR. La Isleta sei den Behörden seit Jahren als Problemviertel bekannt. Man habe das Migrantenquartier dorthin gebaut, weil das Grundstück in staatlichem Besitz sei, sagt Chema. Wir erleben gerade Momente großer Frustration und Angst, sowohl bei den Migranten als auch bei uns, den Flüchtlingshelfern. Denn die spanische Regierung weigert sich, die Afrikaner aufs Festland zu bringen. Wir sind an einem Wendepunkt. Die Kanaren entwickeln sich zu einem Gefängnis. Chema nennt die Lage im griechischen Flüchtlingslager Moria als Negativbeispiel, wo zeitweise rund 15.000 Menschen unter prekären Umständen untergebracht waren. Europa wolle die Migranten damit abschrecken, ihnen zeigen, was passiere, wenn sie kämen. Und die Kanaren sind nach Chemas Worten nicht weit davon entfernt, ein zweites Moria zu werden. Richter Díaz Tejera fordert sogenannte humanitäre Korridore. Andere Länder in Europa müssten sich verpflichten, Migranten direkt aus ihren Heimatländern aufzunehmen, ihnen vor Ort schon Visa zu geben, sodass sie gar nicht erst den gefährlichen Weg über das Meer nehmen und den Atlantik in einen riesigen Friedhof verwandeln.
Convirtiendo el Atlántico en un cementerio marino de seres humanos.
Im vergangenen Jahr sind mehr als 1800 Migranten im Meer ums Leben gekommen. Die Europäische Union vergesse gerade, dass sie die Union der Integration sei, so der Jurist.
No se compadece mucho con lo que es la Unión de Integración, que es la Unión Europea. Sie pretenden convertir a Canarias en una jaula.
Stattdessen verwandle sie die Kanaren in einen Käfig. Die Regierung möchte die Menschen nun auf verschiedene Inseln verteilen. Auf Teneriffa sind zwei Camps mit insgesamt mehr als 3000 Plätzen fertiggestellt. Offenbar sind sie für einen Großteil der Migranten gedacht, die zurzeit noch im Waikiki und in anderen Hotels auf Gran Canaria untergebracht sind. Der Umzug soll schon in dieser Woche beginnen. Fraglich bleibt, ob bis Mitte Februar wirklich alle Hotelzimmer geräumt sind.
Bei den Inselbewohnern wächst der Unmut über die Flüchtlingssituation, Oliver Neuroth berichtete. Hier übernimmt gleich mein Kollege Andreas Mein mit der Sendung Tag für Tag und bei ihm geht es um den Twitter-Account von Gott, der ein Fake-Account zu sein scheint. Und das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.